Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift für die Predigt heute ist die Epistel für diesen grünen Donnerstag im ersten Brief des Paulus an die Korinther im 11. Kapitel. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, bedauerlicherweise gab es in Korinth Meinungsverschiedenheiten darüber, wie das Abendmahl angemessen und gut zu feiern sei. Nein, Entschuldigung, ich habe den ersten Satz ganz falsch angefangen. Glücklicherweise gab es in Korinth Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen darüber, wie das Abendmahl angemessen und gut zu feiern sei. Warum glücklicherweise? Weil im 20. Jahrhundert sonst Theologen unterwegs gewesen wären, die ernsthaft behauptet hätten, der Apostel Paulus habe kein Abendmahl gekannt. Okay, das ist Theologiegeschichte, ist nicht so schlimm. Aber das Gute an den Auseinandersetzungen in Korinth ist, dass es damals einen Apostel Paulus gab, der in göttlichem Auftrag und mit Vollmacht antworten und eingehen konnte auf die Meinungsverschiedenheiten und auf die vielleicht offenen Fragen zu seiner Zeit. Und die Korinther kriegen in den Paulusbriefen, die an sie gerichtet sind, so einiges ab, auch sonst. Aber es ist gut, dass sie ihre Köpfe und ihre Rücken hingehalten haben, zum Teil auch für Schelte des Apostels. Es ist gut, weil damit Fragen mitgeklärt sind, über die wir sonst unsere Köpfe uns zerbrechen müssten. Paulus überliefert, wie Abendmahl gefeiert werden soll, und er gibt im Zusammenhang seiner Abendmahlsüberlieferung drei Hinweise, die auch für uns Geltung und Bedeutung haben. Erstens, ganz am Anfang des Abschnitts schreibt Paulus, er hat's empfangen vom Herrn. Das heißt, beim Abendmahl handelt es sich um ein Mandat des Herrn Jesus Christus. Und das ist ganz wesentlich für unseren Gestaltungsspielraum. Das ist ganz wesentlich für unsere Art, damit zu verfahren und umzugehen. Hier handeln wir auf Befehl. Und das lernt ein jeder guter Soldat, dass bei Befehlen nicht diskutiert wird. Dass man nicht sagt, Herr Oberfeldwebel, ich bin aber anderer Meinung. Können wir das kurz und in Ruhe besprechen? Sondern wenn der volle Deckung ruft, dann gibt es nichts zu diskutieren, sondern dann lässt man sich an der tiefsten Stelle des Geländes so flach wie möglich aufs Gesicht fallen, notfalls. Wenn der Herr Christus das Abendmahl einsetzt, dann haben wir nicht die Gestaltung in unserer Verantwortung, sondern dann legen wir sozusagen innerlich die Hand an die Hosennaht und sagen, jawohl, wir machen das so. Nicht auf Vorschlag unserer liturgischen Kommission feiern wir Abendmahl. Das wäre ja auch denkbar gewesen, dass irgendeine Synode in irgendeinem Jahrhundert gesagt hätte, wir brauchen irgendwie noch eine symbolische Handlung. Zur Aufnahme in die Kirche haben wir was mit Wasser, dann lass uns noch mal was anderes überlegen, vielleicht mit Brot und Wein, was zu essen, wäre doch nicht schlecht. So ist das Abendmahl nicht entstanden, nicht ausgeheckt von Theologen und Psychologen mit der Absicht, dass die Botschaft damit noch besser erfahrbar werde. Das Abendmahl leistet das. Es ist ein ganz erheblicher Unterschied, ob mir jemand sagt, du lebst in tiefem Frieden und es nur sagt. Oder ob er mich einlädt und sagt, nun setz dich nieder und lass uns feiern und essen. Das wird bis heute elementar eingesetzt von allen Fluggesellschaften, soweit ich weiß. Sobald man Platz genommen hat und das Ding gegen alle Erwartungen und gegen alle Flugangst hoch in der Luft ist und das erreicht hat, was als stabile Reiseflughöhe gilt, was passiert als nächstes? Je nachdem, was schneller geht, der Kapitän stellt sich vor und sagt, dass er das Vergnügen hat, uns nach Gran Canaria oder wo immer hin zu fliegen. Und es kommen diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit so einem Wägelchen durch und verteilen Käsebrote. Innereuropäische Flüge dauern in der Regel 1 bis 3 Stunden. Das übersteht man ohne Käsebrot zwischendurch. Aber wir sitzen alle verkrampft im Flugzeugsessel, weil wir heimlich uns doch fürchten vor der Reise durch die Luft, die keinerlei Balken hat. Natürlich geht's gut, wir wissen das. Natürlich hat Captain Hansen noch keinen Passagier oben gelassen. Auch das wissen wir. Aber es ist besser, wenn die Profis was zu essen verteilen. Dann beiß ich ins Käsebrötchen und dabei merkt mein ganzer Mensch, es besteht keinerlei Gefahr. Im Abendmahl versorgt Gott mich auf so ganz zu Herzen gehende, ganz tief gehende Weise unter Essen und Trinken mit der Zusage, es besteht keine Gefahr. Gott ist nicht abgrundtief zornig, sondern er begegnet dir freundlich und gnädig. Also mit anderen Worten, liebe Schwestern und Brüder, wenn unsere theologische oder liturgische oder sonstige Kommission das Abendmahl erfunden hätte, dann wäre das aller Ehre wert. Aber wir haben es uns nicht ausgedacht, sondern vom Herrn empfangen und weitergegeben. Einsetzungsworte, Paulus zitiert sie, die Evangelisten zitieren sie fast wörtlich gleich. Und dann die Anweisung, das tut. Das heißt, der Herr Christus selber hat auch schon gesagt, dass wir das wiederholen sollen, dass wir täglich und reichlich Abendmahl feiern dürfen. Und das ist ganz wesentlich, wir tun es auf Befehl unseres Herrn Jesus Christus. Was wir uns selbst ausgedacht oder mal verabredet haben, das können wir jederzeit ändern oder aufgeben. Wenn wir am Abendmahl Wesentliches ändern oder aufgeben sollten, dann würden wir unsere kirchliche Existenz gefährden und ändern und aufgeben. Denn das hat der Herr Christus der Kirche sozusagen von Anfang an aufgegeben und mitgegeben. Und das Schöne daran ist, es funktioniert. Es ist spürbar, dass Christus auf diese Weise Kirche baut und Gemeinde erhält. Ich habe manchmal die Erfahrung schwieriger Besuche, die zu einer Hausabendmahlsfeier führen. Und da weiß ich vorher nicht, wie es gehen wird. Aber Christus weiß es. Und Christus sorgt dafür. Und manchmal steigt der Pastor hinterher ins Auto, getröstet und erfreut. Wer hat das gemacht? Unser Heiland. Christus, der sich für uns gibt im heiligen Abendmahl. Zweiter Hinweis: Abendmahl verkündigt den Tod des Herrn. Das ist ein bisschen sperrig für gängige Frömmigkeitstypen am Anfang des 21. Jahrhunderts. Es gibt immer noch so eine gewisse Neigung, was ja zum Teil auch nicht schlecht ist, zu sagen, meine Sünden, mein Herr Christus, mein Glaube, meine Beziehung zum himmlischen Vater. Das ist gut, wenn man das hat. Aber es soll auch verkündigt werden. Aus unserem Glaubensleben, aus unseren Gottesdiensten heraus. verkündigt durch die Art der Abendmahlsfeier. Manchmal fragt man in kirchlichen Kreisen, wer hält denn den Gottesdienst? Und meint damit, wer hält die Predigt? Und das ist sicher die Frage nach einem wesentlichen Teil des Gottesdienstes. Und je nachdem kann man sich dann freuen oder man kann trotzdem hingehen. Man kann auch negativ überrascht werden, wenn man sich erst gefreut hat und dann sagt, na, heute war es nicht so toll. Kann alles passieren. Manche schlafen auch während der Predigt besonders gut. Auch dagegen ist manchmal nichts zu sagen. Aber Gottesdienst ist mehr. Und ich möchte darauf bestehen und beharren, dass ich keine Gottesdienste halte. Sondern wenn einer uns im Gottesdienst hält, dann muss das schon der Herr der Kirche, der Herr Christus, selber machen. Wir verkündigen durch die Art unserer Abendmahlsfeiern. Und es fängt ganz banal an mit der Häufigkeit der Abendmahlsfeiern. Mit dem Hostienverbrauch pro Jahr, das ergibt eine Zahl, die kann man wahrnehmen. Die ist manchmal erschreckend. Und damit meine ich nicht erschreckend hoch. Hier erschreckt mich das nicht. Ich erlebe in der Gemeinde eine Freudigkeit zum Abendmahlsempfang. Eine Abendmahlsbeteiligung, die einen angefochtenen Pastor zu trösten imstande ist. Das ist schön, dass Menschen außer mir noch zur Gemeinde gehören, denen das auch wichtig ist, was der Herr Christus für uns tut, was er uns schenkt, wie er uns versorgt. Mit einem Hauptgottesdienst, sagen wir mal am ersten Weihnachtsfeiertag, mit einer Zahl von 10 Kommunikanten, damit könntet ihr mich zum Weinen bringen. Es hat schon mal eine Gemeinde geschafft. Ungefähr 100 Leute da, aber nur 10 wollten Leib und Blut Jesu Christi empfangen. Auch eine Art der Verkündigung. Ich bin froh und dankbar, dass ich das hier anders erleben darf. Dass ich hier spüren und erfahren darf. Es ist wichtig für uns, es stärkt und erhält uns im Glauben. Und Verkündigung geschieht im Abendmahl natürlich auch durch die Klarheit der Liturgie. Und es fängt an bei der Art, wie die Einsetzungsworte wiedergegeben werden, wie verständlich und wie deutlich. Und es hört nicht auf bei den Worten, mit denen Leib und Blut Christi unter Brot und Wein verteilt werden. Natürlich könnte man komplett auskommen bei der Austeilung des Abendmahls mit den Worten, Jesus Christus, stärke dich. Gegen den Satz ist nichts einzuwenden. Es ist mir trotzdem lieber, dass ich sagen darf und sagen soll, nimm hin und iss, das ist der wahre Leib deines Herrn Jesus Christus, für dich dahingegeben in den Tod. Es hat irgendwie ein bisschen mehr Inhalt. Und wenn es noch weitergeht, der stärke und bewahre dich im rechten Glauben zum ewigen Leben, dann ist gesagt, was der Herr Christus da tut und wozu das uns dienen soll. Das kann man zusammenfassen mit einer viel kürzeren Formel. Kann man viel einfacher auch ausdrücken. Aber es soll auch deutlich werden, was wir feiern und was wir von der Abendmahlsfeier erwarten dürfen. Was Christus da gestiftet hat und uns schenkt. Und natürlich geschieht Abendmahlsfeier nach der Einsetzung durch den Herrn Christus in Gestalt von Brot und Wein. Lutherisches liturgisches Anzeichen, damit man nicht versehentlich meint, man wäre in einer anders ausgerichteten katholischen Kirche gelandet. Der Verdacht könnte ja manchmal aufkommen. Ist die Kanne auf dem Altar. Wo so ein Gefäß auf dem Altar steht, da wird auch der Abendmahlswein an alle Abendmahlsgäste ausgeteilt. Nehmt, esst. Nehmt, trinkt. Christus versorgt uns. Und das darf deutlich werden, auch in unserem Umfeld. Und das wird manchmal auch deutlich, ich habe in der früheren Pfarrstelle eine alte Dame einigermaßen regelmäßig besucht. Das war immer ein wunderschöner Ausflug in den Schwarzwald. 2 Stunden Autofahrt, eine Richtung. Und dann saß ich da im Zimmerchen und viel hatten wir uns gar nicht zu erzählen, aber wir haben Andacht gehalten und Abendmahl gefeiert. Und irgendwann konnte ich mal ein paar Monate nicht hinfahren. Da haben die Leute im Altenheim gemerkt, was der alten Dame fehlte. Und haben dann freundlich in Stuttgart angerufen, ob der Pfarrer wohl bitte mal wieder kommen könnte. Wunderbar. Es ist aufgefallen bei den Leuten, die sie betreut haben. Und irgendwann kam ein evangelischer Pfarrer in unseren lutherischen Gottesdienst in Tübingen und hat sich zu erkennen gegeben als der Gemeindepfarrer der evangelischen Gemeinde aus dem Dorf im Schwarzwald. Und er veranstaltete regelmäßig, und das muss man wirklich loben, regelmäßig Gottesdienste da im Altenheim. Unser Gemeindeglied betete und sang immer fröhlich mit und sagte bei der Abendmahlsausteilung, mein Pastor kommt am übernächsten Mittwoch oder ähnlich. Das hat Eindruck gemacht im Haus und auf diesen Kollegen. Der hat bei der Gelegenheit gesehen, was es uns kosten darf an Aufwand. Was wir noch für angemessen halten, im äußersten Fall, für die geistliche Versorgung von Gemeindegliedern. Und das ist heute was wert. Damit gewinnt eine Kirche und damit gewinnt der Herr der Kirche Respekt. Drittens, Paulus schreibt auch etwas zu den Risiken und Nebenwirkungen des Abendmahls. Warum gibt es die? Liebe Schwestern und Brüder, ich habe bis jetzt erst ein einziges Medikament in der Hand gehabt, wo auf dem Beipackzettel gestanden war, Nebenwirkungen keine bekannt. Ein einziges Medikament. Wollt ihr wissen, was das war? Das waren Liechtenstein-P-Tabletten. Placebo. Das hatte auch keinen Wirkstoff. Das hat nur durch Einnahme gewirkt. Und dafür, dass es keinen Wirkstoff hat, hat es ziemlich gut gewirkt in einigen Fällen. Also ich weiß nicht, ob es mir selber auch geholfen hätte, nachdem ich wusste, dass es eigentlich nichts ist. Aber andere Leute sind damit entspannt und fröhlich und heiter geworden wieder bei Bedarf. Inzwischen wende ich das nicht mehr an, weil wir bei Freizeiten gar keine Medikamente mehr verteilen, auch keine wirkungslosen. Das Abendmahl, liebe Schwestern und Brüder, ist kein Placebo. Das ist nicht nichts. Das ist nicht eine Sache, bei der wir uns was einbilden und dadurch hat es seinen Wert und seine Wirkung. Im Gegenteil. Das ist hochwirksame Medizin. Und deshalb warnt Paulus davor, es falsch zu gebrauchen. Mit dem schönen Wort unwürdig zu essen und zu trinken. Und das hat in der Geschichte der Frömmigkeit viel Verwirrung angerichtet, dass wir doch nicht unwürdig sein wollen für den Abendmahlsempfang. Man muss grammatisch klar unterscheiden, was Paulus hier sagt. Das Wort unwürdig im Deutschen kann in der gleichen Form Attribut sein und Adverb. Und wenn es Attribut ist, dann erläutert es eben, wie ich unterwegs bin, als Abendmahlsgast, dann beschreibt es etwas von meinem Wesen. Und wenn es darum ginge, liebe Schwestern und Brüder, dann kann ich überhaupt nicht anders zum Abendmahl kommen als unwürdig. Dann bin ich ungeeignet für die Gemeinschaft mit Gott und mit meinem Heiland. Aber, Gott sei Dank, Paulus verwendet es als Adverb. Das kann man im Griechischen ganz klar unterscheiden. Adverb. Und das heißt, es bezieht sich gar nicht auf mich, sondern es bezieht sich aufs Essen und Trinken beim Abendmahlsempfang. Das kann in ungeeigneter Weise geschehen. Was heißt das? Es beflügelt die Fantasie. Man kann die Abendmahlsfeier als Abwehrzauber verstehen. Man kann mit den Abendmahlselementen alles Mögliche machen. Die Hostie, die gesegnet ist und gegessen werden soll, einstecken und mitnehmen für eine Satansmesse. Das sollen wir nicht. Man könnte eine Hostie in ein verziertes Gefäß aus Gold und Glas tun und damit einen segnend verstandenen Umzug durch die Felder und Weinberge machen. Das sollen wir auch nicht, sondern wir sollen es eben essen und trinken. Und indem wir es essen und trinken, sollen wir es empfangen und genießen als das, was Christus uns gibt. Paulus erläutert, was er meint, indem er davon redet, dass wir den Leib des Herrn im Abendmahl achten sollen. Wo ist der Leib des Herrn im Abendmahl? Ja, in der Hostie, die wir mit den Einsetzungsworten zu uns nehmen, und an noch einer Stelle ist der Leib des Herrn Christus im Abendmahl gegenwärtig und erfahrbar. Und das ist in der Runde der Abendmahlsgäste, die da um den Altar knien und miteinander empfangen. Das ist in der Gemeinde der Glaubenden, in der Gemeinschaft derer, die zu Jesus Christus gehören, in der Christenheit. Zweimal der Leib Christi in, mit und unter Brot und Wein im Abendmahl und Christi Leib in der Gemeinde durchs Abendmahl geheiligt. Diese wunderbare sprachliche Zweideutigkeit ist auch im Griechischen, gerade im Griechischen, vorhanden. Anders als beim unwürdig. Und das heißt, wir sollen im respektvollen Hören auf Jesu Worte der Einsetzung des Abendmahls, das empfangen, wie er es uns reichen lässt, wie er sich uns gibt. Es eröffnet ja Fragen, wie die Einsetzungsworte gemeint sind. Und da gibt es kluge theologische Auslegungen. Die geben aber immer entweder zu viel oder zu wenig Auskunft. Es besteht die Neigung, das philosophisch zu erklären, was da im Abendmahl geschieht. Dann kommt man zu einer Wandlung, indem man sagt, wir stellen es auf den Altar als Brot und Wein und weiter nichts. Und dann werden die Einsetzungsworte gesprochen und danach empfangen wir es als Christi Leib und Blut unter Brot und Wein. Also muss sich was verändert haben. Das wäre logisch, ist aber unsere Logik und nicht das Wort des Herrn Christus. Deswegen lassen wir das lieber. Genauso logisch wäre, wir haben es als Brot und Wein auf den Altar gestellt, also empfangen wir es auch als Brot und Wein. Und der Herr Christus muss mit dieser Identifikationsaussage, das ist mein Leib, vielleicht irgendwas anderes gemeint haben. Auch klug gedacht, aber eben zu viel gedacht. Wir Lutheraner sagen, das Denken überlassen wir dem Heiland in dieser Sache. Wie er das macht, seine Sache. Wir empfangen es, so wie er es uns sagt, nach seinem Wort und seiner Einsetzung. Und das heißt ganz klar, ich empfange unter Brot und Wein Leib und Blut Jesu Christi. Und die Einzelheiten sind bei ihm, sind beim Herrn Christus bestens aufgehoben. Da es sein Auftrag ist, brauche ich die Details nicht zu verstehen, nicht erklären zu können, sondern es reicht mir, die Gewissheit Der Herr Christus hat uns noch nie belogen oder betrogen. Was er uns sagt, das gilt. Darauf können wir leben und sterben. Also, wir empfangen's im respektvollen Hören auf sein Wort. Und wir empfangen's in der bewussten Gemeinschaft der Mitchristen. Gemeinsam. Unser Heiland stärkt uns miteinander im Glauben. Unser Heiland vergibt mir meine Sünde in der Gemeinde und Gemeinschaft von lauter erlösten Sündern. Durch ihn sind wir miteinander gestärkt und neu auf den Weg gebracht. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen.